Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Der erste Tag im One-Table-Setup im Halbfinale der Snooker-Weltmeisterschaft 2024 ist gelaufen und ja, ausgeglichener geht's dann wohl gar nicht. In beiden, ja durchaus etwas überraschenden Halbfinals, über die wir sprechen werden, steht es jeweils 4-4 nach den ersten 8 Frames. Darüber sprechen wir heute bei Total Clearance und das tun wir wieder mit Kati Hartinger. Guten Morgen, Kati.
Guten Morgen, Christian. Ach Mensch, das ist doch wirklich immer was ganz Besonderes, wenn abgebaut wird im Crucible und plötzlich steht da nur noch ein Tisch. Und ich glaube, das ist für Nicht-Snooker-Fans oder vielleicht auch für neue Snooker-Fans eine interessante Situation. Man fragt man sich, ja gut, also wir kennen das ja auch von anderen Turnieren, ne? Da stehen mal 5 Tische oder so in der Hauptarena und dann nur noch 2. Das ist doch eigentlich gar nichts so Besonderes. Aber im Crucible ist das einfach so eine ganz, ganz große Tradition, weil es sehr, sehr viel macht mit der Arena, mit der Stimmung. Manche Spieler sagen, es wird von einer Arena, die schwer zu spielen ist, weil es eben so eng ist mit den 2 Tischen und dieser Trennwand in der Mitte, wird es zur besten Arena überhaupt, weil du plötzlich Platz hast, du hast jetzt wirklich Luft um den Tisch rum und trotzdem sind die Zuschauenden so unglaublich nah dran und dann starrt plötzlich dieses ganze kleine Theater auf diesen einen Tisch gemeinsam. Das ist schon eine Stimmung, da kriegst du sofort Gänsehaut. Ne? Und das macht auch wirklich dieses One-Table-Setup halt aus. Und andere Leute sagen natürlich, das ist auch schon mit 2 Tischen der beste Ort zum Snooker spielen und Snooker gucken. Da würde ich mich jetzt dazu zählen. Trotzdem, wenn da nur noch der eine Tisch da ist und die Trennwand weg und so, es ist was ganz Besonderes. Und jedes Jahr ist natürlich auch mal das Rätselraten, dann, welcher Tisch wird es? Welcher Tisch wird es sein, der dann der Finaltisch wird? Und dieses Jahr sieht es ja doch so aus, als hätten sie Tisch 1 genommen. Ja, da wird dann auch immer mal wieder so ein Foto dann beim Umbau aus der Arena getweetet. Ja, und dann kann man das schon erahnen, welcher Tisch schon direkt weggeräumt wurde und welcher jetzt dann gleich versetzt wird. Auch dieses Jahr, wo wir so viel über Taschen gesprochen haben und wie schwer oder leicht ein Tisch zu spielen ist, ist das natürlich auch eine Frage. Ne? Da die Tüftler, ja, die denken da natürlich nach und interpretieren da rein und so. Also all das gehört dazu zum One-Table-Setup, zur One-Table-Situation im Crucible. Und das macht das so besonders. Das macht diesen ganz besonderen Reiz aus. Und dann siehst du auf einmal, ne, Christian, siehst du in der ersten Session dann diesen einen Tisch und es schlägt, finde ich, jedes Jahr einfach ein, also mitten ins Herz.
Ja, das One-Table-Setup ist schon was Geniales. Also es scheint, als wenn sie den richtigen Tisch genommen haben, denn es läuft anscheinend etwas besser. Zumindest auch, was so die Beschwerden der Spieler angeht. Wobei wir jetzt auch 4 Spieler im Halbfinale haben, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie sich beschweren. Was mich beim One-Table-Setup immer so bewundert oder so kurios macht, ist, in dieser Arena passt ja schon kaum ein Tisch. Wie haben die dann an den Tagen davor 2 Tische da reinbekommen? Das ist Wahnsinn, weil es sieht ja selbst im One-Table-Setup immer noch so ein Tick eng aus.
Das stimmt. Und das ist wirklich, eigentlich wirklich Snooker-Weihnachten, oder Christian? Wo du dir, wo dich erst fragst, wie sollen wir jetzt den Weihnachtsbaum noch ins Wohnzimmer bringen? Und dann kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, wie das Wohnzimmer ohne Weihnachtsbaum aussieht. Also so quasi umgekehrt ist das beim Crucible. Wo du erst die 2 Tische da drin hast, denkst du, ja, klar. Als ein Tisch ist vielleicht ein bisschen wenig, ne? Und dann ist da nur noch ein Tisch da und du fragst dich, wie zur Hölle ging das, ne? Dass wir da mal 2 Tische drin hatten. Ja, also durch dieses Snooker-Weihnachten, diese große Gänsehaut, auch jetzt sind einfach alle Abläufe auch nochmal anders. Ne? Du hast nicht dieses Interval am einen Tisch, wo dann am anderen Tisch die Leute noch konzentriert zugucken müssen und vor allem Leute auch konzentriert spielen müssen. Diese Koordination zwischen den SchiedsrichterInnen, insbesondere den MarkerInnen, fällt dann auch weg. Ja, weil wie funktioniert das? Dass am einen Tisch dann zur richtigen Zeit auch gerufen wird, ne? Quietly please, das funktioniert, indem die Marker sich gegenseitig so ein paar Zeichen geben, wann es denn okay ist, dass auf der anderen Seite der Trennwand jetzt der Schiedsrichter was laut sagt. Also das ist alles ausgetüftelt bis ins kleinste Detail. Und das braucht man jetzt auch irgendwie nicht mehr. Jetzt ist es ein bisschen entspannter. Jetzt ist dafür Platz für Eurosport noch live vor Ort in der Kabine. Es freut mich ja immer für Dave Hamden und Co., dass die dann auch eine Box haben. Und es wurde schon so viel Snooker gespielt und es wird trotzdem, auch das sagen wir ja immer, noch sehr, sehr viel Snooker gespielt im Halbfinale und Finale. Da ist ja gerade mal die Hälfte geschafft. Wahnsinn.
Genau, von den zu gewinnenden Frames sind es gerade mal die Hälfte, die der spätere Weltmeister jetzt absolviert hat. Wobei, jetzt sind ja schon wieder 8 dazugekommen in den beiden Matches. Und dann lass uns auch mal da reingehen, jetzt nach so 5 Minuten über das One-Table-Setup reden. Es wurde ja auch Snooker gespielt gestern in diesem One-Table-Setup. David Gilbert gegen Cameron Wilson eröffneten gestern Nachmittag die Halbfinals unter der Leitung von Tatjana Woloston, die ihr erstes WM-Halbfinale bestreitet als Referee, und es ist ein richtig tolles, ein hochklassiges Duell. Beide Spieler mit offenem Visier. Gerade mal einen Frame gab es ohne 60er-Break, und ja, also das macht Laune, egal in welche Richtung das jetzt geht.
Das stimmt. Also diese Halbfinals sind ja auch wirklich was für die neutralen Fans, habe ich das Gefühl. Denn David Gilbert und Karen Wilson sind Spieler, die natürlich ihre Fans haben und auch berechtigterweise, aber vielleicht jetzt nicht ganz so viel emotionales Involvement mit sich bringen wie andere Duelle, die wir bei der WM schon gesehen haben, und auch andere Halbfinals. Ja, und die beiden spielen einfach sehr munteres Snooker, haben auch ein bisschen gebraucht jetzt im Fall von David Gilbert, um ins Breakbuilding reinzukommen. Karen Wilson war sofort da mit der 73 im ersten Frame. Aber dann, ja, es ging hin und her. Das war eine flüssige Session. Oft war es so, dass jemand schon mal ein paar Punkte gesammelt hat und dann kam der andere mit einem frame-entscheidenden Break. Das ist ja auch was, was wir immer sehr, sehr gerne sehen. Ja, so hatten ein Frame mit 40 Punkten für Dave Gilbert, den Karen Wilson sich mit einer 87 geholt hat. Wir hatten einen Frame mit 41 Punkten für Karen Wilson, den sich David Gilbert mit einer 91 geholt hat. Ja, also die beiden trennen wirklich sehr, sehr wenig in dieser ersten Session. Das ist jetzt interessanterweise für David Gilbert das zweite WM-Halbfinale, für Karen Wilson schon das vierte. Und das ist ja auch was, da hatte ich gesagt, nach dem gewonnenen Viertelfinale für ihn. Also du konntest ja dieses Jahr den Karen Wilson nicht ernsthaft jetzt auf dem Zettel haben für die One-Table-Situation im Crucible. Weil es gab einfach keine Leistungen, die das jetzt großartig irgendwie bestätigt hätten. Trotzdem war er immer jemand, der im Crucible gut performt hat, der auch ja schon mal im Finale stand 2020, aber der jetzt eben wieder da ist und wieder zuschlägt. Das muss man ihm einfach sehr, sehr hoch anrechnen, und der auch präsent ist im Halbfinale jetzt vom ersten Frame an. Also das wird ein schweres Spiel, aber für beide. Beide kennen dieses Setting schon mit dem einen Tisch. Da müssen sich andere, also insbesondere halt Jack Jones, noch ein bisschen dran gewöhnen. Für die beiden, die gehen da auch mit einer gewissen Routine dran. Da war jetzt kein Zögern, da war kein, ach, der Tisch, bin ich jetzt so nicht gewöhnt hier. Nee, das ging los mit dem Breakbuilding und ging immer weiter mit dem Breakbuilding. Also für mich aus können die auch gerne noch weiter so machen. Christian, ist gar kein Problem.
Ja, werden sie auch, hoffentlich. Die beiden haben ja heute dann 2 Sessions. Für die wird heute der entscheidende Tag werden, oder zumindest ein vorentscheidender Tag. 11 Uhr die zweite Session, 20 Uhr dann die dritte Session. Es steht 4-4. Es ist alles angerichtet für ein großartiges, tolles Halbfinale. Cameron Wilsons Maximum-Versuch im letzten Frame hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass wir haben ja, ich glaube, es war letztes Jahr, wo wir quasi in jeder Sendung über einen Maximum-Versuch gesprochen haben. Es waren so viele Spieler, die sich da aufgemacht haben. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr gibt es sehr wenige Versuche. Liegt das auch wieder an den Tischen, oder haben die Leute keinen Bock auf diesen Bonus? Okay, jetzt müssten alle Spieler, die noch dabei sind, ja dann auch gleich 2 spielen, aber ist schon irgendwie merkwürdig.
Ja, das ist eine interessante Beobachtung, stimmt. Wir hatten 2, 3, vielleicht maximal 4 Versuche, aber auf gar keinen Fall in jeder Session 2. Und das ist mir auch vor Ort schon aufgefallen, aber ich wollte das nicht so thematisieren, weil ich dachte mir, also ich spinne schon auch ein bisschen mit den Maximum Breaks im Crucible, bin ich ganz ehrlich. Christian, wir machen uns ja öfter mal auch lustig über diese BBC-Einblendung, insbesondere bei Ronnie O'Sullivan. Ronnie O'Sullivan, eine rote locht, ja, am Anfang des Frames, dann steht schon da, na, jetzt hat er, oh, er hat einmal rot gelocht und einmal schwarz, das ist, oh, possible break, ja, 147, ja. Also das ist ja schon die Riesenhysterie, aber ich bin ganz ehrlich, Christian, ich bin die Personifizierung dieser Grafik, wenn ich selbst in der Crucible Arena bin. Und zwar an beiden Tischen, ist mir völlig egal. Ja, sobald da irgendwas im Scoreboard steht oder ich es selbst vor der Nase habe, wo ein Maximum drin ist, dann denke ich daran. Weil ich will nicht, dass mir das passiert, was mir ehrlicherweise bei anderen Turnieren auch schon passiert ist, dass jemand so auf Maximum-Kurs ist und ich merke das so eben nach, ja, nach mehr als 80 Punkten erst. Nee, 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 deswegen, ich passe da auf wie ein Adler, aber diesmal war da echt wenig zu holen und auch so die Versuche. Also ich habe ein paar Mal, habe ich mir gedacht, oh, jetzt aber hier erste rote und Stellung auf schwarz. Aber das war gar nicht so oft der Fall. Die Matches waren doch recht komplex in ihrer Aufmachung tatsächlich. Also interessant, vielleicht liegt es auch ein bisschen an den Tischen, aber irgendwo ist es auch eine verpasste Chance. Vor allem, ehrlicherweise, auch vom Marketing. Also okay, hier, Jussi, der hat sich nicht qualifiziert. Also der Traum von dem Bonus war eigentlich dann in der Quali schon ausgeträumt, aber auch da hätte man das bringen können. Aber hier, wir hatten ja noch andere Kandidaten mit Triple Crown Maximums. Wir hatten ja Mark Allen und Jing Junhui, die im Rennen waren, die beide im Crucible waren. Also das wurde doch zumindest nicht so, dass ich es mitbekommen hätte, jemals erwähnt. Also komisch, oder?
Ja, vielleicht wollten sie das Geld nicht auszahlen. Vielleicht brauchen sie es jetzt doch für den neuen Deal mit Saudi-Arabien oder so. Egal. Es sind komischerweise sehr wenige Maximum-Versuche. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Tische dieses Jahr schwerer zu spielen waren und dass alle von vornherein irgendwie gemerkt haben. Wir haben ja auch sehr wenige Centuries gehabt in diesem Jahr. Es ist auf jeden Fall alles angerichtet, dass dieses Duell zwischen David Gilbert und Kyron Wilson hier richtig, richtig toll wird. Und auch das andere Halbfinale sieht erstmal sehr ausgeglichen aus und das sah zu Beginn nicht unbedingt danach aus. Und da habe ich mich wieder gefragt, David, ob Stuart Bingham jetzt bei dieser Weltmeisterschaft so ein Ding hat, dass er fantastisch in ein Match startet und dann nach dem ersten Mid-Session Interval erstmal irgendeine Kopie, die er bei Wish bestellt hat, von sich rausschickt. Das war gegen Ronnie O'Sullivan schon so und gegen Jack Jones war der Start dann genauso.
Ja, das ist interessant. Ne? Ich habe das gerne verfolgt, weil zwischen den beiden ist es ja auch so, na, Jack Jones zum ersten Mal im WM-Halbfinale, zum zweiten Mal überhaupt im Crucible dabei. Stuart Bingham hat das Ding unglaublicherweise schon gewonnen im Jahr 2015 und ist jetzt zum dritten Mal in einem Halbfinale. Also sehr großer Unterschied in der Erfahrung zwischen den beiden, was jetzt im Fall von Gilbert und Wilson nicht ganz so dramatisch war. Naja, schon ein bisschen, aber nicht ganz so dramatisch. Jetzt kamen die da raus und auch hier, ehrlicherweise, Christian, ich habe mir auch gedacht, ne, also ich mag ja, wie Stuart Bingham in die Arena geholt wird. Ich finde, das macht der Rob Walker immer so gut mit dem Ballrun. Ich habe da richtig viel Spaß damit. Und da habe ich mir aber auch gedacht, Wahnsinn, na, der wird jetzt, das ist 4 Sessions, der wird jetzt 4-mal müssen die da alle reinlatschen. Das ist schon richtig lang. Also welche Sportart hat denn sowas? Ne? 4-Session-Halbfinale, unglaublich. Und Jack Jones natürlich auch zum ersten Mal mit dem One-Table-Setup jetzt im Crucible. Er hat den Weg zum Tisch gefunden. Das hat alles sehr gut funktioniert. Und man hat auch gesehen, der freut sich. Man hat dann aber auch sehr schnell gesehen, der war sehr nervös. Also der hat ja wunderbar seine Nerven behalten im gesamten Turnier bisher. Da war er jetzt wirklich nervös. Er hat angefangen, okay, Stuart Bingham, dass der den ersten Frame gewinnt, das ist ein Naturgesetz, völlig klar, nachdem ein Einsteiger von Jack Jones überhaupt nicht ansatzweise in die Tasche ging. Er hat eine 76 gespielt, der Stuart Bingham, und hat sich den ersten Frame geholt. Also da brauchst du ja gar nicht gucken eigentlich, egal welches Match, Stuart Bingham gewinnt den ersten Frame, das ist klar. Aber dann im zweiten Frame, Jack Jones schon mit Chancen, aber dann macht er immer so 16 Punkte draus oder sowas oder sogar nur 8 oder so. Ach, also das war schwierig mit anzusehen. Dann hast du gesehen, okay, der ist so nervös und das ging teilweise weit daneben. Und Stuart Bingham bekam die Chance und machte eine 94. Dritter Frame eigentlich noch schlimmer, weil da haben jetzt beide mehrere Chancen gebraucht und Jack Jones hat so wenig draus gemacht. Also da hast du dir schon wirklich Sorgen gemacht nach diesem dritten Frame. Oh, 0-4 zur Pause, das wird ganz, ganz schwer. Und es gab sehr wenig Tröstendes zu sagen für Jack Jones, wirklich. Die Zahl der Bälle, die gut waren von ihm zu dem Zeitpunkt, die konntest du an einer Hand abzählen. Also, und das ist schon großzügig jetzt hier gesprochen. Aber dann kam Frame 4. Und der war also quasi schon erster Must-Win-Frame für Jack Jones. Ja, Und dann kommt er und spielt eine Clearance. Und dafür ist diese WM, finde ich, schon bekannt. Vielleicht weniger Century Breaks, aber diese Clearances am Schluss, wenn es drauf ankommt. Na, dieses, Mensch, ich hole mir das jetzt. Ich bin hinten dran. Der Tisch ist schwierig. Der Tisch war so schwierig, Christian. Komm, wirklich. Also das lag ja alles da komisch hier an der Seite, schon halb in der Tasche verstaut. Ja, also, und zwar nicht in der Tasche vom Snookertisch, sondern in der Wegräumtasche für die Bälle nachher. Ja, ganz furchtbar. Also sehr, sehr komisch. Und er hat sich da durchgearbeitet und hat das geschafft. Und ab dann war er drin im Match. Also das war eine wunderbare Leistung da von Jack Jones in diesem vierten Frame, sich den zu holen.
Das war wirklich, wirklich stark. Bingham lag ja da vorne mit 37 Punkten, zwei rote noch auf dem Tisch. Und du hast gesagt, da lag keine einfache Clearance. Also diese 40, die war wirklich richtig stark. Und damit war Jones im Match. Und es schien, als hätte das auch irgendwas mit Bingham gemacht, weil der hat ewig gebraucht nach dem Mid-Session-Interval, um wieder irgendwie vernünftig ins Match reinzufinden. Und dann kam halt auch wieder das, was man von Jack Jones schon gegen Judd Trump gesehen hat. Der hat ein unglaublich gutes taktisches Spiel halt auch einfach. Und wenn der den Tisch diktieren kann, dann ist das, als wenn der Spieler, der dann ihm gegenüber ist, nicht mehr ein Top-10, Top-16-Spieler ist, wobei das Stuart Bingham aktuell ja tatsächlich nicht ist, aber du weißt, was ich meine, sondern er da einfach jemanden vor sich hat, der kein Mittel findet, um wieder in dieses Match reinzufinden.
Und das ist so bewundernswert und ich finde es schön, dass wir die Seite vom Snooker auch so repräsentiert sehen und auch in einem Halbfinale repräsentiert sehen. Herrlich, wie er das schafft, sich da Chancen zu erarbeiten, aber nicht eben innerhalb von 2-3 Stößen, sondern innerhalb von 6-7 Stößen. Es ist super cool, was der Jack Jones da macht. Der drückt dem Spiel seinen Stempel auf. Und das, obwohl der die gesamte Saison nichts gerissen hat. Und dann steht er da im Crucible am Tisch auf die lange Distanz und macht das einfach. Mit einer Ruhe und einer Geduld. Also da kann sich ja selbst Mark Selby noch eine Scheibe abschneiden. Und Stuart Bingham, der stand davor, wie halt auch schon andere davor standen in den vergangenen Runden und dachte sich, ja, komm, ich will das eigentlich nicht. Ich will meinen Ballrun zurück. Ich will mich jetzt hier frei spielen, aber es geht nicht. Er lässt dich nicht los. Er lässt dich nicht los, der Jack Jones. Und das war absolut sehenswert. Na, das Spiel heißt halt Snooker. Ja, das kommt von der taktischen Komponente im Spiel. Und die verkörpert Jack Jones und dieses Matchplay. Und wie gesagt, dieses, ich mache da draus mein Spiel. Stuart, du kannst mitspielen, okay, aber ich mache da draus mein Spiel. Super cool von Jack Jones. Hat allerdings auch den Nachteil, dass es sehr lange dauert. Also die beiden, na, also das war die erste Session hier, Auftakt-Session in einem 4-Session-Match und das endete sehr, sehr spät, finde ich, für diese Verhältnisse. Und die beiden sind ja auch diejenigen, die am Samstag die 2 Sessions haben, die also in der Morgen-Session ihr Ding nicht fertig spielen werden, ihre geforderten Frames, und die dann abends extra lange spielen müssen und extra lange spielen werden. Und dann können wir schon vielleicht darüber sprechen, dass es ein Vorteil sein könnte für den Sieger des anderen Halbfinals. Das ist ja statistisch gesehen nicht so. Es gibt keinen generellen Vorteil für die Leute, die nachmittags schon fertig werden, obwohl wir uns jedes Mal denken, ah ja, da entspannt der sich jetzt noch ein bisschen in der Badewanne und dann läuft das morgen viel besser. Nee, statistisch gesehen nicht so, aber jetzt in diesem speziellen Fall, in dieser Konfiguration, wenn das so eng bleibt zwischen Jack Jones und Stuart Bingham, dann könnte ich mir dieses Jahr schon einen Vorteil vorstellen für den Sieger des anderen Halbfinals.
Herzlichen Glückwunsch an alle, die sich jetzt David Gilbert oder Kyron Wilson in der Badewanne vorstellen. Und damit sind wir dabei. Heute gibt es die zweite und dritte Session bei David Gilbert gegen Kyron Wilson. 11 Uhr, 20 Uhr. Heute Nachmittag dann die zweite Session. Da sehen wir dann mindestens 5 Frames bei Jack Jones gegen Stuart Bingham, wie wir gerade festgestellt haben. Aber das heißt ja auch, dass unser lieber Marcel dann ein bisschen länger noch bei dieser WM dabei ist. Hat ja auch was.
Ja, und also ich freue mich ja so, dass der Marcel Eckert dieses Halbfinale hat. Ach Mensch, ich meine, der Marcel hat jetzt auch noch nicht 100 Halbfinals geschiezt, aber trotzdem fühlt sich so an, oder? Wenn der Marcel Eckert da ins One-Table-Setup rauskommt, dann denke ich mir immer, oh, da gehört er hin, da gehört er einfach hin. Hat ja auch schon das Finale geschiezt eben und jetzt dieses Halbfinale mal wieder. Also macht das mit einer Souveränität, das ist einfach bewundernswert, wirklich. Also ich finde es schön, ich finde es so, so schön. Auch Tatjana, also das ist eigentlich meine Traum, also eigentlich wirklich meine Traumbesetzung, ehrlicherweise, Christian, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ja, ich meine, Tatjana und Marcel hier in den Halbfinals und dann Paul im Finale. Vielleicht könnte man auch den Olivier Martel noch reinnehmen, aber von mir aus könnten die immer dann so durchwechseln, ne? Und dann macht er mal der eine das Finale oder die andere. Also ich finde, bessere Schiedsrichter haben wir auch einfach nicht. Also ist wunderbar. Es macht mir richtig viel Freude, da auch den Marcel zu sehen, der jetzt ja auch in seinem 10. Jahr hier ist im Crucible, und dann im Halbfinale. Und wie gesagt, jetzt nicht so, oh, wie sind wir alle aufgeregt, der Marcel Eckert, das Halbfinale. Das ist einfach die pure Freude, weil da gehört er hin und das macht er jetzt zum wiederholten Male und das macht er super souverän bisher.
Absolut, da gehört er auf jeden Fall hin. Und auch die vier Halbfinalisten gehören genau dorthin, wo sie sind. Es steht 4-4 auf beiden Tischen, in Anführungsstrichen, an beiden Matches zwischen David Gilbert und Kyron Wilson, die heute, wie gesagt, zwei Sessions spielen, und Jack Jones und Stuart Bingham, die eine Session am Nachmittag spielen, die durchaus hoffentlich auch lang werden könnte. Vielleicht genauso lang wie die beiden anderen Sessions bei David Gilbert und Kyron Wilson. Das war's von uns für heute. Kathi und Chris sagen Tschüss. Wir hören uns morgen wieder mit der Zusammenfassung des zweiten Halbfinaltags im Crucible.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.